Ich bewundere alles, was ich früher nicht so bewusst beachtet habe. Gell? Ich bewundere heute Tiefbauanlagen, die Bergbahn auf dem Pößlingberg, dass Menschen das gemacht haben. Und ich sehe in den Filmen aus dem fernen Orient, die weiß ich wie viele Pagoden und Tempel, die reichsten Sachen. Und ich sehe die Kirchen und Architektur in Österreich und in Europa heute mit anderen Augen.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Mein heutiger Gesprächspartner ist Helmut Xöllpointner. Er ist Bildhauer, Gestalter und für mich eine der faszinierendsten Persönlichkeiten, die österreichische Kunst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat. Viele reden von ihm als Legende. Er hat Pionierarbeit geleistet auf ganz vielen Gebieten. Darüber werden wir heute auch sprechen. Mich persönlich hat seine Arbeit das erste Mal wieder Blitz getroffen bei einem Abendessen bei Freunden und etwas später dann nochmal bei einer Ausstellung in Waidhofen an der Ibs. Und wenn so der Blitz einschlägt, dann gibt es meistens keinen Weg zurück. Und am Ende dieses Weges haben wir jetzt hier eine Ausstellung, die wir zeigen können in der Akademiestraße 1 bei Giese und Schweiger. Am 15. Mai 2024 haben wir eröffnet und am 12. Juli werden wir diese Ausstellung wieder abbauen, 2024. Es ist für mich ein besonders schöner Moment gewesen, diese Ausstellung entstehen zu sehen. Ich bin sehr dankbar, dass wir den Thomas Redl gewinnen konnten als Kurator. Er hat die Werkmonographie Xöllpointners herausgegeben und veröffentlicht. Und ich bin sehr froh, dass er da dabei war. Die Ausstellung ist sehr gelungen und ich bin unheimlich glücklich, dass ich jetzt ein bisschen mit dem Helmut Xöllpointner reden kann über sein Leben, über seine Arbeit. Weil er ist einer, der diese Geschichten, die Bilder, die er im Kopf hat, bildhauerisch umgesetzt hat. Und es kann natürlich niemand so wie er darüber sprechen. Darauf freue ich mich und darüber könnt ihr euch auch freuen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch und dir, lieber Helmut, also schön, dass du da bist. Wie lange machst du das eigentlich schon, was du so machst?
75, kann man 75. sagen. 75, ja. Mit 15 Jahren habe ich begonnen in der Stahlschnittschule in Steyr. Das ist eine Technologie, die heute weniger bekannt ist. Seinerzeit war das Gravieren und Ziselieren und Meißeln sehr, sehr wichtig für Herstellung von Besteck, für die Werkzeuge für Besteck oder für Münzen und Medaillen. Diese Technologie war sehr wichtig und das habe ich dort erlernt und Kupferstechen auch. Also ich habe die Metalltechnik wirklich intensivst beherrscht und das war auch dann noch bekannt, wie ich auf der Akademie war, ist einmal der alte Josef Hofmann gekommen und hat so unserem Professor gesagt, du, hast du nicht jemand, der für mich was machen kann? Es gibt ja heute kaum jemand, der wirklich handwerklich so gut ist, hat der Professor Meyer gesagt, ja, unser Steirer Bub. Da hat er mich gemeint, weil ich von Steyr gekommen bin und ich wirklich die Technik sehr, Metallbearbeitung sehr, sehr beherrscht habe. Ich habe damals auch für Josef Hofmann gearbeitet, einen Silberpokal, einen seiner typischen Blütenkelchformen und habe mich gefreut. Aber ich war immer ungeschickt. Ich habe nie irgendein Dokument gemacht, dass ich mir mal mit ihm hätte fotografieren lassen oder so. Das tut mir heute leid. Ich habe das als selbstverständlich gefunden, dass ich das mache.
Der Josef Hoffmann und du.
Ja. Na, da müsste ich schon sagen, ich und Josef Hoffmann.
Ja, so ich natürlich, Entschuldigung. Aber es war dann so, dass du dann gegangen bist zur Föst, ist das richtig? Schon sehr früh?
Das ist eine lustige Geschichte, auch für einen Kalender, für eine Bauernkalendergeschichte. Mein Vater war Förster und er hat ein Jagdhorn gehabt von mir und da hat ihn der Generalsekretär bei einer Jagd gefragt, wo hast du denn das schöne Horn her? Und er hat stolz gesagt, das hat man bei Burg gemacht. Und so kam es in die Föst. Ja. Und der damalige Generaldirektor Hitzinger, der war ja in Linz aus der Zeit des Aufbruchs, das LD-Verfahren wurde gerade entwickelt, das LD-Verfahren, nachdem heute noch, nach diesem Patent, das Patent ist abgelaufen, aber nach dem System werden noch 60% oder 70% der Weltstahlerzeugung nach dem LD-Verfahren hergestellt. Und das war natürlich eine tolle Zeit für Linz und für den Aufbruch nach dem Krieg. Und da sind dann Besucher aus aller Welt gekommen und die haben das LD-Werk besichtigt. Und so, und die haben alle ein Geschenk bekommen, alle ein Geschenk womöglich aus Stahl. Okay. Und so habe ich, weiß ich, eben für die Königin Sirikit einen Handspiegel aus Stahl gemacht, weil die damals als schönste Frau der Welt gegolten hat. Und habe, weiß ich, und für den Khrushchev einen großen Teller, wo auf dem Rand die Geschichte des Stahl des LD-Verfahrens eingraviert war. Und Becher und Pokale habe ich damals erzeugt. Und diese Produktion, deshalb wollte die Föst dann mal ein bisschen zeigen, dass sie nicht nur russischen Werkstätten und groben Stahl hat, sondern auch künstlerische Objekte und haben eine kleine Ausstellung gemacht in der Stadt, in der Handelskammer.
Okay.
Und dort hat damals der Landeshauptmann Gleisner eröffnet und der Bürgermeister Koriff und da war auch der Rektor der Linzer Kunstschule anwesend. Und die Kunstschule war damals eine Schule der Stadt Linz, ein relativ kleiner Betrieb. Und der Direktor hat mich gefragt, ob ich nicht in der Kunstschule unterrichten möchte. Habe ich gesagt, ja, das würde mich freuen, aber Sie haben keine Werkstätten. Es sei denn, Sie können die Studenten zu mir in die Föst schicken. Ich habe mein Atelier in den Lehrwerkstätten. Da stehen Ihnen dann 60 Lehrmeister zur Verfügung und alle Geräte und alle Werkstätten, die sonst keine Schule hat. Und so ist tatsächlich ein Vertrag zustande gekommen zwischen Föst und Stadt Linz, dass eine Klasse der Kunstschule der Stadt Linz in der Föst errichtet wird.
Und wann war das?
Das war 1963. Okay. Und da haben wir aber dann doch noch sehr, diese Klasse war ein Atu in den Verhandlungen von Rektor Ortner, das war der Vater der Hausrucker, mit dem Bund und mit Wien, mit den Ministerien. Und man hat da keine Freude gehabt. Es hat noch eine Zeit lang gedauert, aber mit dieser Klasse und der größten Industrie Österreichs und der Generalgüter haben das alle unterstützt, war das natürlich ein Atu im Wettbewerb gegen den Bund. Und so sind wir doch dann tatsächlich Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung geworden. Und ich habe diese eine Klasse in der Föst noch geführt bis 1985. Und deswegen legendär, weil ich doch einen wesentlichen Einfluss darauf ausgeübt habe, dass wir mit meiner Klasse Hochschule geworden sind.
Na gut, aber da fehlen mir jetzt ein paar Puzzlesteine. Du bist zur Föst gekommen, du warst dort aber nie jetzt am Hochofen, sondern du warst immer in einer Abteilung für
in den Lehrwerkstätten, in den Lehrwerkstätten, wo verschiedene Berufe, die Föst hat damals, glaube ich, über 20 Berufe ausgebildet, Werkzeugmacher, Schlosser, Dreher, Gießer und.
Nicht? Und da warst du also schon, da warst du ein
als, habe ich, hab ich so viel zu tun gehabt, dass ich zum Generaldirektor gesagt habe, das kann ich nicht allein machen. Da war mein mit einem kleinen Katalog von mir und in Wien hat man im Ministerium angehackelt, ja, von dem braucht man 5 Stück, von da 5 Stück oder und dort. Und habe ich gesagt, das kann ich nicht allein machen, da brauche ich einen Mitarbeiter. Und so hat man damals genehmigt, dass Lehrlinge, die in ihrer Ausbildung so weit fortgeschritten sind, dass ihnen das nicht fehlt in der Ausbildung und die möchten und die Interesse haben, bei mir mitzuarbeiten, dürfen die bei mir mitarbeiten, einige Monate. Und so ist das dann zustande gekommen, dass die Lehrlinge eben bei mir waren. Mhm. Und einige davon haben sich weiterentwickelt. Einer davon hat dann studiert und hat in Leoben studiert. Das war der erste, der sich gemeldet hat. Das war ein gewisser Rudolf Streicher. Mhm. Und mit dem, der hat damals dann auch dazu beigetragen, dass wir tatsächlich Hochschule geworden sind. Mhm.
Und so wurdest du dann vom Lehrwerkstättenleiter zum
Nein, ich war nicht Professor. Leiter der Lehrwerkstätte. Okay. Ich habe dort ein paar Räume gehabt mhm. und wenige Lehrlinge durften bei mir mitarbeiten. Mhm. Nicht alle Lehrlinge, mhm. nur wenige, die sich wirklich dafür interessiert haben. Und wie gesagt, der Rudi Streicher ist damals gleich ein halbes Jahr geblieben, mhm. weil er war immer ein Schlaumeier und hat das ausgenützt und hat später oft eben Runden, lustige Runden gesagt, ich habe auch ein Kunststudium. Ich war beim Professor Gschöllbodner, gell? Ein Semester.
Aber jetzt sag, war die eigene künstlerische Praxis in der Zeit?
Die habe ich parallel dazu gemacht. Ja. Ich habe seinerzeit zum General der Hitzinger gesagt, wie er gesagt hat, das kann ja heute keiner mehr, diese Stahlschnitttechnik von Blümelhuber. Aber ich sagte, Herr General, da können die dich schon, aber ich habe andere Absichten, mhm. künstlerisch. Und habe da nebenbei, neben meiner Arbeit für die Föst, in den Werkstätten natürlich drinnen, unter Benutzung aller Einrichtungen, technischen mhm. Einrichtungen, habe ich begonnen, freie Plastiken zu machen.
Mhm. Ja. In den 60er Jahren?
In den 60er Jahren im Wesentlichen, ja.
So wie zum Beispiel die Begehbare, oder?
Die Begehbare, die habe ich dann schon entdeckt, dass das durch eine Gusstechnik, Gusstechnik, mit der Gießerei in der Föst natürlich auch engen Kontakt gehabt. Und habe ich mir die Studenten auch geführt und habe ihnen gezeigt, wie ästhetisch diese Objekte sind, die da hier alle produziert werden. Mhm. Dass das nicht nur, und das sind nicht nur schmutzige Cinala, sondern die Halbprodukte aus der Gießerei, die Kerne, das sind oft wunderschöne Objekte. Das habe ich ihnen alles gezeigt. Und jetzt habe ich da den Faden verloren, habe ich mir selber.
Naja, dass du die eigenen freien Plastiken gemacht hast?
Ja, und habe ich einmal gesehen in der Gießerei, dass die eine Form, Formen mit, was man bisher immer mit Holz gemacht hat, Holzformen für die Gießformen, mhm. die man wieder herausnehmen konnte, aus der Formmasse, aus dem Formsand, konnte man wieder herausnehmen und erst dann den flüssigen Stahl eingießen. Und die haben dort einen großen Teil aus Borit eingeformt. Habe ich gesagt, um Gottes Willen, den könnt ihr nicht weiterverwenden, das Material, das wird ja zerstört, wenn man da jetzt, weiß ich, wiederum arbeitet. Haben sie gesagt, nein, das kann man drinnen lassen und den flüssigen Stahl draufgießen und verdampft ohne Rückstand.
Was? Und Borit verdampft
ohne Rückstand? Und so habe ich begonnen, diese Technik zu benutzen und wollte das, was ich im Kleinen konnte, Gussschleuder. Schleuderguss habe ich von meinem Zahnarzt gelernt, mhm. wo man in kleine Kokillen das Gold oder was weiß ich mal für die Zähne eingegossen und durch Schleudern dann hineingepresst hat. Mhm. Das müsste ein komplizierteres Verfahren, das zu erklären. Ja. Aber ich habe dann probiert in dieser selben Technologie womöglich größere Formen als der Zahnarzt für Schmuck zu verwenden. Mhm. Und habe tatsächlich damals habe ich viel Schmuck gemacht, auch für diese Besucher der Welt. Und aus Indien hat man damals mitgebracht Berge von Halbedelsteinen und Edelsteinen, wo man das erste Stahlwerk gebaut hat, in Ruhrkehler. Mhm. Und da sind die Direktoren der Föst gekommen und haben gesagt, oh, da habe ich so viele Steine, kannst du mir da was draus machen? Mondsteine viele Halbedelsteine. Mhm. Und habe ich diese Gusstechnik verwendet, um viel Schmuck zu machen. Mhm. Wie gesagt, aber in dieser Technik habe ich dann schon auf Umwegen diese in den Griff bekommen und habe aus Borit habe ich dann viele Formen schneiden können mit einem heißen Draht, mit einer Drahtschlinge, mit der hat man schneiden können wie mit einer Drahtschlinge in Ton, wie der Bildhauer im weichen Ton schneidet und modelliert, habe ich mit dieser Drahtschlinge, mit der heißen Drahtschlinge das Borit geformt. Das war sehr schön, weil ich habe eine Objekt mit ungefähr einem Meter oder so und handlich griff, konnte ich im Liegestuhl sitzend mehr oder minder im Kurs das schneiden und aus einer Hand bewegen. Und in dieser Gussnächte habe ich 10 Jahre daran gearbeitet, habe dann Kirchentore, Tabernakel, Gefäße und so weiter gegossen.
Mein erster persönlicher Moment mit deiner Arbeit war eben so eine kleine Chromstahl-Skulptur, dieser Cherub. Ist das richtig? Chromstahl oder Chrom?
Chromnickel.
Chromnickel.
Chromnickel, ja.
Chromnickel-Stahl. Und das ist eine dieser variablen Objekte, dieser Skulpturen, die so beweglich sind, wo man quasi von einer Grundform ausgehend, die man dann vergrößern kann.
Ja.
Wie ist das in deinem Kopf entstanden?
Naja, ich habe in dieser Schneidetechnik mit der Schlinge, habe ich bis zu größere Objekte, habe ich das vorbereiten können für den Guss, habe aber eine damals in den 70er Jahren die erste begehbare gemacht, die war 8x5x3 Meter, ja, oberflächlich leicht beschichtet mit Glasfaser und weiß es nicht, da fällt mir der Lack nicht gerade ein, Polyester, Glasfaser und Polyester. Und die war damals am steirischen Herbst, war leicht rot, war rot eingefärbt. Und das war ein schöner Erfolg. Und beim Vorbereiten einer solchen mittelgroßen Plastik, wo ich aus einem großen Block eine Rohform herausgeschnitten habe, um sie dann mit der Schlinge weiter zu bearbeiten, habe ich entdeckt, dass die Korrespondenz zwischen dem herausgenommenen objektiven und positiven Objekt und dem zurückgelassenen Hohlraum, der die gleiche Form hatte, hat diese Korrespondenz mich fasziniert und habe dann begonnen, diese Plastiken zum Teil in einer Achse herauszuschneiden. In dem Fall nicht mit der bogenen Drahtschlinge, sondern mit einer gespannten, heißen Drahtschlinge, mit einer gespannten, weil die waren alle lang gerade und die konnte man verschieben. Und dieses Verschieben, das hat mich dann auch so fasziniert, dass ich am Anfang überhaupt nicht mehr schauen konnte, ohne dass sich die Objekte vor mir verschoben haben. Ich habe sie nämlich tatsächlich in einer Achse, geht das ja noch, aber dann manchmal in einer zweiten Achse oder womöglich in einer dritten Achse verschoben. Mhm. Und das war dann sehr kompliziert. Da habe ich oft 8 bis 10 Modelle machen müssen, bis das funktioniert hat. Mhm. Denn der Computer könnte zwar helfen und kann das konstruieren, wie das funktioniert, dass die ineinander greifen, aber der hat mir nicht gezeigt, ob ich nicht, wenn ich in der einen Richtung schon geschnitten habe, wenn ich von der zweiten Richtung schneide, ob ich nicht Innenteile wieder abschneide und die wegfallen. So ist das oft wirklich sehr kompliziert geworden. Ich habe, wie gesagt, sehr viele Versuche, Modelle machen müssen, bis das funktioniert hat, dass eines womöglich mehrachsiges Objekt funktioniert hat.
Jetzt gibt es die ja in Metall, also in Stahl, aber Ausgangspunkt waren immer die Porit?
Das waren die Porit-Modelle, an denen ich habe, wie gesagt, viele.
Also Porit ist Styropor.
Ja, Styropor, polymerisiertes Styrol heißt es technisch. Okay. Ja, wir sagen Porit dazu. Und das hat soweit gut funktioniert.
Ich habe wieder den Faden verloren. Naja, also was mich so fasziniert ist, ich meine, so ein Modell oder so ein variables Objekt, das kommt jetzt heute zu mir, ich sehe das und ich versuche mir zu überlegen, was für eine Denkleistung da dahinter stecken muss, dass man ja schon voraussehen muss, wie das dann ausschaut. Man muss ja quasi in diesen Block hineinschauen. Aber wenn du sagst, das war das Ergebnis von vielen Versuchen, also das war auch ein Lernprozess.
Eine Entwicklung. Es war ein morphologischer Prozess, gell, dass sich das entwickelt und dann kann man wieder weiterarbeiten. Und dann habe ich diese Objekte anfertigen lassen aus Holz. Mhm. Das ist gegangen bis zu einem Meter ungefähr, weil aus diesen, die konnte man gerade noch die einzelnen Teile mit der Hand bewegen. Aber ich wollte immer, dass ich das auch aus Metall machen kann. Und so habe ich dann entdeckt, einmal ein Student hat mir einen Klumpen Eisen gebracht, hat gesagt, Herr Fässer, haben Sie sowas schon einmal gesehen? Habe ich gesagt, na, was haben Sie denn da? Sagt, na, schauen Sie es genau an. Habe ich einen feinen, haarfeinen Schnitt gesehen. Mhm. Und dann wollte ich, dass das gleich mit einer Linzer Firma, dass wir die so etwas schneiden. Die haben aber keine Fremdaufträge angenommen. So habe ich dann eine Firma im Kremstal entdeckt. Mhm. Die hat damals begonnen, in dieser Technologie Werkzeuge zu produzieren. Werkzeuge für Gießfirmen wie für Engel, Mauthausen und für solche große Firmen, Spritzgussfirmen. Und diese Firma hat dann meine Objekte schneiden können. Mhm. Aber das war nicht so wie im Burit, wenn ich sie mit dem Messing heißen Draht geschnitten habe, dass ich den einen Schnitt gelassen habe, weil das würde, wenn so ein kleines Objekt ist mit 10, 15 Zentimeter, würde das, weil der Schnitt doch 2, 3, 4 Zehntel Millimeter breit ist, würde das klappern, das kleine. Mhm. Damit dieses Objekt so genau passt, wie diese Objekte funktioniert haben, hat er sie auf Hundertstel Millimeter genau geschnitten. Mhm. Und zwar, wenn er einen Würfel gehabt hat und er wollte in dem Würfel einen Kreis herausschneiden, also eine Säule herausschneiden, dann hat er auf dem Kreis, auf der Linie mit dem Schnitt einmal innerhalb der Linie geschnitten und den Würfel selber oder den Zylinder selber hat er auf der Linie außerhalb der Linie geschnitten, sodass das ohne Spiel nicht gegangen wäre, aber die Erfahrung des Technikers hat gewusst, ob er da Hundertstel oder Fünfhundertstel oder weiß ich wie viel zugeben muss, damit man das überhaupt bewegen kann. Mhm. Aber wie gesagt, es war schon sehr, sehr kompliziert, denn er musste die Teile nicht, wie es früher war, habe ich geschnitten und das, was ich herausgenommen habe, hineinpassen können. Aus Borit zum Beispiel die größeren Objekte auf jeden Fall. Die Kleinen musste er jedes Teil einzeln schneiden, ja, damit das wieder dort zusammenpasst. Mhm. Und in dieser Technologie habe ich dann tatsächlich mit dieser Firma, habe ich, naja, kann man sagen, 30 Jahre dann zusammengearbeitet. Da sind viele so kleine Objekte entstanden.
Viele kleine, aber auch einige große, oder?
Die großen sind aber natürlich noch die 7 oder gar 12 Meter hoch. Ja. Die sind einzeln angefertigt worden, händisch. Da habe ich Studenten und Assistenten gehabt, die das gemacht haben. Die größte ist 12 Meter hoch, ist aber in dieser Dimension nicht mehr beweglich.
Okay, die ist dann fixiert worden.
Die ist dann in einer positiv, in einer beliebten Situation, ist sie dann ausgeführt worden, so wie die ich für Korena einmal gemacht habe. Für Korea hat die Föst von mir verlangt, sie haben eine Konzerthalle dort gebaut und das wollten sie als Geschenk, ein Objekt mit zugeben. Mhm. Und da habe ich ein Modell gemacht, in Kleintechnik, präzise. Und das hat der Direktor damals, oder der heute verhandelt hat, hat er mitgenommen. Die Tochter von dem Konzertchef oder vom Bürgermeister war Kunstgewerblerin. Die haben eine Position ausgewählt, Lieblingsposition, haben das fotografiert und haben die mitgebracht. Und so haben wir in 6 Meter Höhe, haben wir dann die aus Blechen, aus Stahlblechen zusammengeschweißt. Okay. In einer Präzision. Aber solche konnte man nie bewegen. Gell? Die sind dann in der Lieblingsposition, sind sie fixiert worden.
Mhm. Und steht die heute noch in Korea?
Ja, die steht dort in Korea.
Noch immer in gleicher Position?
Ja, vor der Konzerthalle. Mhm. Manche Österreicher, die dort hingekommen sind, aus welchen Gründen, Gastbesuchen und so weiter, haben sich dann davor fotografieren lassen. Gell? Schön. Gruppen, habe ich Gruppenaufnahmen vor der Xölburner Plastik in Korea.
Ja. Bezüglich deiner großen Arbeiten möchte ich natürlich auch noch kurz nachfragen. Du warst ja quasi Gründer des Forum Metall in Linz.
Ja.
Das war 1970?
77.
77, Entschuldigung. Ja. Wie ist es dazu gekommen und was für Begegnungen waren da besonders prägend für dich?
Naja, ich wollte den Föstarbeitern in der Gießerei, die viel mit Schmutz und dreckigen Arbeiten zu tun haben, aber doch dann Objekte erzeugt haben oder gebraucht haben als Gusskern und so weiter, wollte ich zeigen, dass sie eigentlich ganz ästhetische Objekte erzeugen. Und dass das nicht nur Drecksarbeit ist, sondern dass sie an und für sich gestalterisch tätig sind und die hoch ästhetisch sind, diese Objekte. Und habe eine Ausstellung gemacht im Werk, wo künstlerische Objekte, zum Teil von den Studenten oder von Museen ausgeliehen, diesen Halbzeitprodukten gegenübergestellt wurden, sodass die Besucher manchmal nicht wussten, welches ist das Kunstobjekt und welches ist das Halbzeitprojekt. Und die waren natürlich sehr stolz, dann hat man daraus eine zweite solche Ausstellung gemacht. Und dann wollte Linz einmal eine große Veranstaltung machen. Linz hat sich damals abgeplagt über seine Identität. Wie nennen wir das? Linz-Kultur, Kulturstadt Linz. Oder, ich habe gesagt, aber es nennt sich Industriestadt mit Kultur, das ist keine Schande. Und dann wollte Linz eben da etwas machen und dann habe ich für die Stadt Linz das Forum Metall, diese Ausstellung in der Vöstham geheißen Forum Stahl. Mhm. Und ich wollte das für die Stadt Linz machen, zur kulturellen Identitätsfindung der Stadt Linz. Mhm. Und habe mit Hilfe aller Metallindustrien aus Österreich, hauptsächlich Vöst, aber auch Krems und Wiener Neustadt und wo sie überall, Steyr, Granshofen, die Industrien haben sich alle beteiligt und haben alle Objekte von namhaften Künstlern aus der ganzen Welt, namhafteste Künstler aus der ganzen Welt, 12 Objekte angefertigt. Mhm. Und Ranshofen ist aber kein Stahlproduzent, sondern ein Aluminiumproduzent. Darum konnte ich die Veranstaltung nicht mehr Forum Stahl nennen, sondern
Forum Metall,
weil es Aluminium dabei war. Mhm. Und das war ein sehr großer Erfolg. Und dann wollte man, dass ich wieder ein paar Jahre später noch einmal sowas mache, habe ich gesagt, nein, ich war damals dann schon Rektor der Kunstschule, der damaligen Kunsthochschule, Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung, hat das geheißen. Und dann habe ich gesagt, nein, wir müssen ja diese Idee, die Gründungsidee, dass wir für das Design, was im Wesentlichen für unsere Gesellschaft im täglichen Leben wichtig ist, müssen wir doch eine Ausstellung machen. Und habe das Forum Design gegründet. Mhm. Und das war ein sehr, sehr großer weltweiter Erfolg mit tollen Publikationen in Japan, in Amerika, in Skandinavien natürlich und Europa. Mhm. Und diese zweite Ausstellung war internationaler großer Erfolg, aber regional haben wir damals ein bisschen mehr Geld vertan und es sind schon sowieso schon verschiedene Kräfte mobil geworden, die sich gesagt haben, hoppala, jetzt wird es vielleicht ein bisschen gefährlich für manche Architekten und namhafte Künstler und Gestalter und haben sich gefreut, wenn der Gsölbrunn ein bisschen gebremst wird. Okay. Und wir haben damals um 5 Millionen Schilling mehr verbraucht für eine weltweit wirklich super erfolgreiche Ausstellung. Mhm. Und
da kam der Gegenwind.
Da kam der Gegenwind. Die haben ein bisschen Angst gehabt, dass ihre Fälle davon schwimmen. Ich war mit einem guten Ruf davon vor dem Stahl, vor dem Metall. Und mein Kollege, der Lauritz Ortner, der Gründer von Hausrucker Co., war damals mein Mitarbeiter. Nicht Mitarbeiter, er hat das Institut geleitet. Und als Präsidenten von dem kleinen Institut haben wir den Finanzminister, den Hannes Androsch. Mhm. Und da haben wir jetzt gesagt, oh je, jetzt wird es vielleicht in Linz, aber die werden uns jetzt ein bisschen gefährlich, die zwei. Und es ist eine Kabale entwickelt worden und bin vor Gericht gestanden und bin verurteilt worden wegen 5 Millionen Schilling, muss man sich vorstellen. Und später, 2009, hat man gemacht, Kulturhauptstadt Linz, hat man gehabt 60 Millionen Euro. Muss man sich vorstellen. Und ich bin damals vor Gericht gestanden wegen diesen 5 Millionen Schilling. Und Linz ist damals wirklich international in allen Medien präsent gewesen. Und wie gesagt, vom Euro, von der Kulturhauptstadt Linz ist wenig geblieben. Mhm. Aber die Plastiken von Forum Design, Forum Metall, die stehen noch immer an der Donaulinde. Ja, ja. Die Stahlplastiken von Forum Metall.
Also da hat die Stadt Linz ein gutes Geschäft gemacht.
Ja, 10 Jahre später, nachdem ich verurteilt wurde und die Politiker haben mich auch hängen lassen, Zuerst der Bürgermeister Helmut hin und Helmut her. Und dann, was ist, ist er geradezu boshaft. Und weil er war befreundet mit den großen Architekten von Linz. Mhm. Und das war eine schlimme Zeit für mich, ja, dass ich wirklich vor Gericht standen bin. Mhm. Aber wie gesagt, 10 Jahre später hat es begonnen, in den Medien zu schreiben. In Linz ist er dann bekannt geworden durch Ars Electronica. Ja, ja. Ars Electronica ist heute weltweit einer der ersten Adressen überhaupt auf den neuen Medien. Mhm. Und dann hat man, wie das wirklich publik geworden ist, hat man begonnen festzustellen, Ars Electronica würde es nicht geben, ohne den Pionierarbeiten, die der Xöll in den 70er Jahren geleistet hat. Mhm. Gell? Und so hat man begonnen, mich dann mit Entschuldigungen, mit Auszeichnungen und Urden und so weiter zu füttern. Naja, ja, ich habe nichts dagegen gehabt, später aber doch.
Nicht. Also dann, also nicht nur Legende, sondern auch Pionier. Ist ja, auch,
ja, das, ja, das hat man dann schon gesagt, ja.
Mich hat dann natürlich dann auch sehr fasziniert, weil also deine Arbeit, die ja sehr viel mit Präzision zu tun hat, die hat dann in den späteren Jahren noch einmal eine Wendung bekommen mit deinen Stabraumplastiken, wo du ja sehr frei und quasi, also endlich, vielleicht endlich nicht mehr dieser unglaublichen Präzision verpflichtet, wo du gestaltet hast. Wie ist es dazu gekommen?
Du sprichst eine ganz kuriose Seite an. Ich habe mal ungefähr vor 20 Jahren oder länger eine variable Plastik gemacht, ungefähr 1 Meter Höhe aus Porit geschnitten. Mhm. Und da hat mich irgendwie gereizt, wie würde das Objekt aussehen, wenn ich statt diesem Vollkörpern hier das in einer Sprossengestaltung aus Metall, aus Stahl, wie Lichtmastkonstruktion, wenn ich das mache. Und habe sie bezeichnet, habe diese Striche auf diese variable Plastik gezeichnet. Es gibt es in einem kleinen Büchlein und habe das aber immer gelegen. Und irgendwann einmal, wie ich schon Schluss gemacht habe, das Atelier schon aufgegeben hatte, und dann habe ich einmal begonnen, aus irgendeinem Zufall ein paar so Stäbchen zu verkleben. Mhm. Und das hat mir gefallen, es hat mich fasziniert. Und ich habe weitergetan. Und das ist gewachsen, es hat eine Eigendynamik angenommen. Und ich habe so Figuren einmal, die ersten waren nicht sehr groß, bis zu 40, 50 Zentimeter, habe ich da gestaltet. Und das hat mich tatsächlich selber so fasziniert, dass es über mich gekommen ist, nach dem Spruch, Kunst kommt nicht von Können, sondern von Müssen, habe ich das machen müssen. Ich habe Tag und Nacht dann an diese Objekte gedacht und es ist wie eine Tsunami, ist das über mich geschwappt und ich habe 4 Monate, habe ich Tag und Nacht an diese Dinge gedacht und daran gearbeitet und habe diese 7 Objekte gemacht und da alle Mitarbeiter oder Kollegen haben gesagt, einer meiner liebsten Absolventen, ein Bühnenbildner, der hat gesagt, wie er die ersten paar gesehen hat, endlich. Weil er auch gewusst hat, bei mir geht es über 1 Millimeter Präzisionsplastik noch und noch. Und jetzt hier sind da so freie Objekte entstanden. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, gell, das hat den Charme der Schlamperei. Ja. So ungefähr. Und das hat allen gefallen und meine Tochter hat es, glaube ich, einmal ins Netz gestellt und hat auch tolle Echos gefunden. Mhm. Und wie gesagt, ich habe dann 4 Monate hochintensiv gearbeitet, habe mich selber gefreut darüber und aus irgendwelchen Grund habe ich einmal aussetzen müssen und diese Welle der Tsunami hat sich beruhigt und und habe seitdem wieder nichts mehr gemacht. Ja. Aber ich freue mich darüber, dass ich wenigstens diesen Altersschub gehabt habe. Ich habe selber manchmal gesagt, es ist ja kurios, wirklich, der alte Blinde macht da jetzt auf einmal so schöne Arbeiten.
Ja, ja. Nein, für mich bilden sie schon so ein Gegengewicht zu deinem Lebenswerk. Und ich finde es einen schönen, ich meine, wir müssen ja nicht von... Man muss ja nie von einem Abschluss sprechen, weil ich glaube, dass dieses Gestalterische, das kann man ja eh nicht abdrehen, nicht? Und wahrscheinlich, ich kann mir nur vorstellen, dass in deinem Kopf ja nach wie vor
nur die Dinge... Ja, aber ich habe meiner Frau, meiner Tochter versprochen, dass ich Ruhe gebe. Meine Frau ist älter als ich, die ist schon im 93. Lebensjahr und macht für mich noch, wo es notwendig ist, am Computer. Mhm. Aber sie hat gesagt, du, ich will nicht mehr, verstehe das. Und ich habe gesagt, du, ich verstehe das wirklich. Und ich habe auch allmählich das Bedürfnis, ein
leiser bisschen
mehr
treten.
Ruhe zu geben.
Ja, ja. Zu treten. Ja gut, ich meine, Ehre, wem Ehre gebührt. Ich meine, du hattest im vergangenen Jahr in Linz im Schlossmuseum eine Ausstellung. Das war ja, glaube ich, auch eine Ausstellung zum Jubiläum.
Zum 90. Ja. Zum Geburtstag, ja.
Und für mich war das schon auch wieder ein Schritt in Richtung deines Werkes. Und ich bin sehr froh, dass wir, ich glaube, damals ist auch so ein bisschen die Entscheidung in uns gereift, dass wir gemeinsam noch eine Ausstellung machen, hier bei uns in der Akademiestraße.
Ja, natürlich freue ich mich drüber. Ja. Aber es ist, du wirst das nicht glauben, es ist mit Anstrengungen verbunden.
Ja, doch.
Auch allein jetzt die 2 Tage in Wien und man ist nicht mehr so, mit über 90 ist man nicht mehr so flexibel, die Kräfte lassen nach und wie gesagt, ich möchte mich auch ein bisschen schonen, ein bisschen sparen für ein paar schöne Wanderungen noch.
Ja.
Ich habe Brüder in Admont, in der Steiermark, die waren auch Förster. Und da fahre ich gerne hin und möchte ein bisschen auch wirklich das genießen.
Ja, und wenn du so eine Wanderung machst, hat das auch etwas mit, nimmst du dir deine Umgebung wahr wie früher? Ich meine, du siehst es jetzt nicht mehr so gut, aber spürst du das dann so und sind das für dich auch so Räume?
Ja, insgesamt ja, das, aber es klingt blöd, wenn ich sage, ich werde als Alter fast wunderlich. Ich bewundere alles, was ich früher nicht so bewusst beachtet habe. Gell? Ja. Ich bewundere heute Tiefbauanlagen, die Bergbahn auf dem Böslingberg, dass Menschen das gemacht haben. Und ich sehe in den Filmen aus dem fernen Orient, wie viele Pagoden und Tempel, die reichsten Sachen. Und ich sehe die Kirchen und Architektur in Österreich und in Europa heute mit anderen Augen als vor 30, 20, 30, 40 Jahren oder noch früher. Ich habe gearbeitet. Manche haben gesagt, wieso bist du da, bist du so kreativ und so. Aber ich sage, du, ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe oft das Gefühl, manche Sachen, wie das vor dem Metall, das gehört international, das gehört gemacht. Ich habe das wie einen Auftrag übernommen, wenn sowas in der Luft hängt. Ja, so ein Thema. Damals war eine Skulptur im freien Raum in den 70er Jahren. In New York genauso das Thema, wie in Düsseldorf. Mhm. Und habe ich gesagt, ja, eigentlich war das zusammengepasst mit unserer Kulturstadt-Idee in Linz. Mhm. Habe ich gesagt, da müssen wir was machen. Und haben uns die besten 12 Leute da damals geholt vom Herbert Bayer, angefangen über Uecker, Günther Uecker und wie sie damals halt waren, Herbert Herrich, Max Biel und so weiter. Und haben dann das Forum Metall gemacht zur kulturellen Identität für Linz. Mhm. Ich habe gesagt, in Österreich herrscht überall Musik, vom Bodensee bis zum Neusiedlersee. Und in Linz, Salzburg und Wien auf jeden Fall. Mhm. Da kann Linz sowieso nicht konkurrieren mit diesen Musikstädten, mit der Musik als Kulturachse. Sollen wir uns eine kulturelle, geistige Achse über Architektur, Plastik und Design errichten? Und das ist auch dann soweit in die Gänge gekommen.
Ja, ich glaube, du hast nicht nur für dich so dein eigenes Werk vorangebracht und, glaube ich, ein Werk geschaffen, auf das du stolz sein kannst, sondern warst einfach auch wichtig für die Stadt und ganz allgemein für die Kunst. Ich glaube, das, was du, deine Arbeiten sind, ich kenne sowas sonst nicht, sind einzigartig. Und ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die mir zustimmen würden, wenn ich sage, dass du einfach ein Motor warst an ganz vielen Stellen.
Naja, in Linz auf jeden Fall. Und in die Angela Stief, die ja heute Direktorin ist von Albertina Modern, die hat auch einmal geschrieben in ihrem dicken Buch, gell, über Albertina Modern, hat sie geschrieben, dass mein Beitrag in den 50er Jahren des letzten oder Mitte des vorigen Jahrhunderts ein sehr wesentlicher war für die österreichische Skulptur. Das hat mich sehr gefreut. Übrigens kommt sie auch her, hier, weil sie hat das einzige letzte Büchlein von mir, wo ich diese Plastiken, wo ich die gezeichnete auch drinnen habe, die hat sie bei sich, hat sie sich einmal ausgeliehen, weil sie auch was schreibt in dem Büchlein, das das Landesmuseum in Linz herausgibt über meine Ausstellung. Es schleppt sich ein bisschen dahin, aber sie arbeiten daran.
Gut Ding, braucht Weile.
Ja,
wir haben ja noch Zeit, Gesell.
Und ich hoffe, dass der Text von dir, dass der entsprechend dort drinnen auch vorkommt, weil den finde ich so entzückend und frisch und witzig. Hat mich sehr gefreut damals. Na,
weißt du, ich glaube, wenn jemand Interesse hat an dem Sichtbaren und an dem Verborgenen und wenn man dann mit deiner Arbeit konfrontiert ist, dann geht halt da ein großer Kosmos auf, nicht? Und meine Reaktion damals war eine spontane, direkte, fast wie verliebt. Und ich glaube, das ist immer gut. Man braucht gar nicht zu viel nachdenken.
Aber ich muss das sagen, ein ganz bisschen überrascht bin ich auch immer wieder, wenn ich sie dann so frisch positioniert sehe, wie da unten in der Galerie. Das schaut da unten tatsächlich toll aus. Gell? Diese größeren Variablen aus Porit. Das Porit ist natürlich relativ wertlos, aber es gibt ja auch viele Arbeiten aus Karton und Papier, die sind ja auch nicht für die Ewigkeit bestimmt. Papierarbeiten gibt es immer wieder, auch in den Vitrinen dann auch. Aber das Porit hat halt den großen Vorteil, dass es Material mehr oder minder nicht vordergründig sein will. Ja. Nicht so wie Holz oder Stein oder Metall. Da spielt das Material eine große Rolle. Bei diesem Porit ist das wirklich nur Kunst, nur Plastik, nur Form, nur Komposition. Ja. Wie in der Musik, finde ich.
Das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Die Porit-Skulpturen vom Gsell Pointner Helmut sind wie Musik.
Ja, schön. Ich freue mich sehr, dass Stella Rohlig sich Zeit nimmt, ein paar Worte zur Eröffnung zu sprechen. Ja. Das freut mich sehr. Sie war ja ein Linzleiter des Lentos und ich habe sie dort schätzen gelernt und wir haben uns gut verstanden. Und daher auch jetzt, seit sie in Belvedere ist, noch immer in Kontakt zu ihr.
Lieber Gsell, ich danke dir fürs Gespräch.
Alexander, das war sehr nett von dir.
Sehr schön, oder?
Und ich freue mich sehr, dich und das ist das Verdienst von Thomas, über ihn kennengelernt zu haben.
Ja. Nein, das müssen wir jetzt auch sagen. Der Thomas Redl, der ja auch die Ausstellung hier bei uns kuratiert, hat einen großen Platz in meinem Herzen, weil er mir diese Rutsche zu dir gelegt hat. Also das war für mich und ich glaube, es ist etwas, was das sind dann die speziellen Momente. Und wir haben aber noch einiges zu tun, weil wir müssen jetzt noch die Ausstellung.
Wie viel spät ist denn meine Tochter? Gut, kommt um 3.
Die Katharina kommt jetzt gleich.
Das passt gleich.
Das passt jetzt gleich. Ich danke dir fürs Gespräch und an die Arbeit.
Wunderbar, danke schön.
Bevor ich euch jetzt entlasse in die kunstfreie Zeit, sei mir noch einmal eine kurze Reflexion gestattet. Ich habe ganz selten das Gefühl gehabt, dass so viel Ehrlichkeit, so viel direktes Gefühl hier in das Mikro hineinfließt, wie jetzt gerade eben vom Helmut Gsell Pointner. Er hat früher mit den Augen geschaut, er schaut mit seinen Händen, er fühlt, er ist ein leidenschaftlicher Gestalter und ein großartiger Mensch. Wer Helmut Gsell Pointner persönlich kennenlernen möchte, der hat am 6. Juni dazu Gelegenheit. Im Rahmen unserer Ausstellung wird er eine Führung machen. Wie gesagt, am 6. Juni um 18.30 Uhr wird er da sein. Ich kann das wirklich jedem empfehlen, diese Gelegenheit wahrzunehmen, weil nur wenn man ihm zusieht, wie er seine Objekte verändert, nur wenn man ihn erlebt, dabei, wie er inmitten seiner Kunst über seine Kunst spricht, kann das allumfassend verstehen. Verstehen tut man es eh nicht, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, aber es ist wirklich ein Erlebnis. Also ich hoffe, wir sehen uns am 6. Juni 2024. Bis dann, grüß euch.